Auch in das Wetter eigentlich nicht, aber jetzt ist es halt da.
Bei mir musst du wirklich bei Adam und Eva anfangen.
Das ist ein großer Unterschied zwischen Allergie und Unverträglichkeit.
Das heißt, den Dry January kann man sich eigentlich sparen.
Also eine Unverträglichkeit hat keinen direkten Zusammenhang zu Krebs.
Was es früher scheinbar auch nicht gegeben hat, Nahrungsmittelunverträglichkeiten.
Dann wird es als Depot angelegt.
Herr Andi, Frau Professor.
Ja, das ist dann der Hüftspeck.
Hallo! Hier wieder bei Knoll vermittelt, dem Podcast bei Spar. Ich freue mich sehr, dass ihr da seid. Ich freue mich sehr auf meinen heutigen Gast, weil wir firmieren ja quasi in der Kategorie Essen und Gesundheit. Und nona kehrt das irgendwie zusammen. Aber wie sehr, das werden wir heute herausfinden. Wir reden über ein glückliches Mikrobiom und warum die Leber unser Superorgan ist. Und das tun wir mit jemandem, der sich wirklich auskennt. Sie ist Oberärztin für Gastroenterologie und Hepatologie an der Universitätsklinik in Innsbruck. Professor Maria Effenberger, grüß dich.
Hallo.
Frau Professor.
Ja, finde ich.
Das ist cool.
Ja.
Wir haben gerade gesprochen über ganz was anderes. Ich habe mir gestern den Zehen, glaube ich, gebrochen. Ich bin gegen meine eigene Couch gerannt.
Es ist sehr bedauerlich, aber kann man halt nicht viel machen. Das ist dann
aber
einfach
das Hirn,
so.
Das Auge und die Distanz falsch abnehmen.
Ja.
Aber wir wollen ja heute über das reden, was eher hier passiert.
Genau.
Hier, weil da passieren ja ganz, ganz unglaubliche Dinge. Wenn dich jemand fragt, was macht eigentlich eine Hepatologin? Wie erklärst du dich?
Also prinzipiell, wir machen ja meistens alles, also Gastroenterologie und Hepatologie. Das heißt, wir kümmern uns um Magen, Darm, Leber, Bauchspeicheldrüse. Weil ich eben an einer großen Klinik bin, wird das Ganze ein bisschen mehr spezialisiert und meine Hauptaufgabe ist, ich bin Spezialistin für die Leber, wenn man das in einem Satz zusammenkürzen könnte, und würde mich so sagen, dass ich mich um die Gesundheit der Leber bemühe und natürlich Menschen, die leberkrank sind, sehr häufig zu mir kommen. Was ein bisschen unterschätzt wird, ist eigentlich, wie viele Menschen Krankheiten im Magen-Darm-Trakt und in der Leber haben, weil das auch bei uns einfach kulturell nicht so verankert ist. Also wir haben, wenn uns was wehtut, eher Herzschmerzen oder sowas. Zum Beispiel arabische Länder haben sehr oft Leberschmerzen. Und das ist da ein bisschen ein Unterschied.
Arabische Länder haben mehr Leberschmerzen als Herzschmerzen?
Ja, so, also im Sprachgebrauch vor allem schon. Und ich glaube, da formt das natürlich sehr viel. Die Sprache formt, wie wir denken. Und so weiter. Für die ist das Organ viel, viel wichtiger und viel zentraler, als wie das bei uns ist, weil wir sind doch sehr Herz-Hirn-fokussiert, würde ich jetzt mal so sagen.
Wo ist denn eigentlich die Leber? Also wir sind ja ein Podcast, den man auch anschauen kann, falls ihr uns zuschaut.
Im rechten Oberbauch, also hier ist die Leber.
Unter der Brust,
rechter
Oberbauch. Ah, da ist mein rechter. Das Herz ist links oben.
Da ist rechter Oberbauch, ist die Leber, links ist die Milz.
Und wenn ich da hineindrücke, dann spüre ich sie, oder wie?
Eher nicht.
Okay, bei dir schießt. Was ist da vor?
Du spürst normalerweise da ein bisschen den Darm und dahinter ist die Leber, die hängt meistens ungefähr so viel, 2-3 Zentimeter unter den Rippenbogen raus.
Okay.
Aber dass du sie wirklich gut spürst, musst du richtig fest reindrücken. Normalerweise funktioniert das nur im Liegen.
Mhm. Warum ist die Leber das unterschätzte Organ in unserem Körper?
Weil die Leber unglaublich viele tolle Funktionen hat, die wir so gar nicht wissen und auch gar nicht wahrnehmen. Zum Beispiel die Nährstoffe, die wir über den Darm aufnehmen, die gehen über eine Barriere. Das ist die Blut-Darm-Barriere und diese Nährstoffe kommen dann in das Blut. Und dieses Blut kommt nicht sofort in unseren Körper, sondern die Leber ist das Organ, das ist eigentlich die größte Drüse unseres Körpers, die diese ganzen Nährstoffe verstoffwechselt. Und zwar einerseits versucht sie, die für uns schlechten oder schwierigen Nährstoffe herauszufiltern. Und auf der anderen Seite versucht sie auch, die anderen Nährstoffe zu bahnen und zu lenken, dass wir sie anlegen können, wie zum Beispiel Fette.
Mhm.
Klassisches Beispiel. Cholesterin. Solche Dinge werden sehr viel in der Leber produziert. Und darum, und erst dann wird das gereinigte Blut ist ja vielleicht der falsche Begriff, aber von diesen Nährstoffen befreite Blut in unseren großen Kreislauf wieder geschickt, also über das rechte Herz und dann über die Lungen, und danach kann das Ganze erst wieder quasi unseren Körper nutzen.
Also es ist alles sehr komplex,
ja.
Dinge, die man so nirgendwo lernt.
Da muss man schon Medizin. Ja.
Drum, ich glaube, bei mir musst du wirklich bei Adam und Eva anfangen.
Ja, okay.
Ich war einkaufen für die Maria beim Spar und habe zum Beispiel gekauft.
Ja, passt.
Wir haben ja schon wieder Tirolerin. Ja. Ein bisschen Speck. Ja. Und jetzt musst du mir bitte, Maria, anhand dieses Specks kurz und doch erklären. Mhm. Wir tun es oben rein, hinten kommt raus. Dazwischen passiert Magie. Was jetzt genau? Was tut der Speck und wie kommt dann die Leber ins Spiel?
Also anfangen tut die Magie mit den Zähnen. Weil man hat Zähne, damit man das Ganze zerkleinern kann und nicht das Ganze schlucken kann. Und danach kommt die zweite Magie dazu, das ist der Speichel. Im Speichel sind gewisse, wir nennen das Enzyme drinnen, das sind einfach Stoffe, die versuchen, das, was wir zu essen beginnen, zu zersetzen. Und danach geht es quasi über den Rachen und den Kehlkopf. Kehlkopf ist auch super, das heißt, der ist dafür verantwortlich, dass nicht alles in die Luftröhre geht und nicht das ganze Essen in der Lunge landet, sondern im Magen und geht dann über die Speiseröhre in den Magen. Und das kennen wir alle, Magensaft, der wird dann quasi da zugegeben, wenn man das so will. Und Magensaft ist extrem sauer, ist eines der sauersten Stoffe, die es überhaupt weltweit gibt. Und diese extreme Säure zersetzt unser Essen. Also alles, was die Zähne nicht gemacht haben, alles, was der Speichel nicht gemacht hat, kommt da nochmal dazu und geht dann in den Dünndarm. Und das ist dann ein Brei. Und im Dünndarm kommen dann nochmal Säfte hinzu. Die Galle ist, glaube ich, bekannter. Mhm. Unbekannter ist der Bauchspeicheldrüsensaft, aber der gehört auch dazu. Bauchspeicheldrüse nennt man im Fachjargon Pankreas. Und dieses Gemisch, wenn du so willst, geht dann weiter in den Dünndarm. Und in dem Dünndarm, das der längste Abschnitt vom Dünndarm, den nennen wir im Fachjargon Ileum, da passiert prinzipiell das, dass der Körper alles, was er braucht, raus.
Da passiert zum ersten Mal etwas Konstruktives, bis dahin ist es eigentlich nur destruktiv, zerkleinern, aufbereiten.
Ne? So. Destruktiv, es ist vorbereiten. Mhm. Großteils vorbereiten. Die Nährstoffaufnahme kommt vor allem im Ileum. Also in diesem langen Dünndarmabschnitt, was da total toll ist, ist erstens, wie lang das Ileum ist. Also unser ganzer Darm ist ja fast 12 Meter lang, ist ja Wahnsinn, wenn man sich das vorstellt, was da alles in uns Platz hat. Und die ganze Oberfläche von dem wird durch so Zotten, wie an einem Schal im Endeffekt, unten diese Fransen ausschauen, ausgekleidet, dass sich die Oberfläche nochmal vergrößert, dass man einfach ganz, ganz viele Nährstoffe aufnehmen kann. Und diese Nährstoffe diffundieren dann quasi durch die Darmwand hindurch in unser Blut. Das ist eben die schon genannte Darmblutschranke. Und dieses gesamte Blut geht dann zur Leber und die Leber verstoffwechselt es, also macht quasi das draus, was wir wollen oder nicht wollen. Eben guten Zucker, dass unser Hirn funktioniert oder, was die meisten nicht so sehr schätzen, Fett an der Hüfte und wie auch immer. Das wird dann da verschieden angelegt. Und der Speisebrei, der wird dann immer wieder halt durchgewälzt und diesen ganzen Abschnitt entlang wird die Nährstoffe aufgenommen, bis es dann in den Dickdarm kommt. Im Dickdarm wird Flüssigkeit entzogen und danach kommt es quasi in die Toilette.
Mhm. Was würde die Leber jetzt zu diesem Tiroler Speck, übrigens wieder Tirolerin,
Miriam ja, Weichelbaum, Tiroler.
Paul Iwitsch, Maria Effenberger. Ja. Nächste Woche haben wir einen Burgenländer zum Ausgleich.
Na, wenigstens was Flaches, oder? In den ganzen Bergen einmal was Flaches.
Was sagt die Leber zum Speck?
Ja, der Speck ist für den Körper natürlich harte Kost. Gell? Es ist extrem fettreich, es ist sehr proteinreich. Das heißt, das Ganze mal vom Magen und so weiter aufzuspalten, dauert länger. Das mit dem Aufspalten ist relativ wichtig, weil das ist, solange wir was im Magen haben, haben wir Sättigungsgefühl. Das heißt, wenn man Dinge konsumiert, die lang brauchen, um im Magen aufgespalten zu werden, haben sie länger genug. Oder du hast länger genug, oder wir haben länger genug.
Wir haben uns geeinigt, dass wir bei du sein.
Genau.
Herr Andi, Frau Professor.
Ja, genau.
Wir sind Tiroler und selbst unter 1000 Meter ist man bei du.
Das stimmt, aber manchmal kriegst du dazwischen noch eine. Auf jeden Fall, alles, was schwer zum Spalten ist, im Magen oder von unserem Körper, also schwer verdaulich ist, bleibt normalerweise länger liegen. Speck, Fett. Klassiker. Mhm. Und das heißt, da muss einmal der Magen schon arbeiten. Das ist dann, das kennen wir ja alle, wenn wir hochwertige Sachen essen, wenn wir Sachen essen, die einfach lang brauchen, um aufgespalten zu werden. Klassisches Beispiel, normale Nudel versus Vollkornnudel. Mit die Vollkornnudel hat man einfach länger genug. Und das geht dann quasi in den Darm und im Fall vom Speck sind natürlich keine Kohlenhydrate drin, sondern nur Proteine und vor allem Fett. Und diese Proteine und Fett werden dann als entweder als wirkliches Fett oder Proteine oder dessen, wir nennen das Metabolite, das sind einfach Produkte, die im Endeffekt unsere Darmbakterien dann produzieren, an das Blut abgegeben, die Leber kriegt es und sagt, oh, wir brauchen Fett, weil wir haben gerade einen Marathon gelaufen, war gerade der Wien-Marathon.
Hast du?
Nein, ich nicht. Aber Freunde von mir, ich leider nicht. Nein. Und danach wird sozusagen dieses Fett für die Energiegewinnung sofort zur Verfügung gestellt. Wenn wir jetzt das Problem haben, dass der Körper sagt, nein, wir brauchen das Fett eigentlich nicht, aber jetzt ist es halt da, dann wird es als Depot angelegt. Und das Depot, das kennen wir halt alle, das ist dann der Hüftspeck. Mhm. Aber das ist im Endeffekt das Depot unseres Körpers für Zeiten, wo er mal wieder was brauchen könnte. Also es ist eigentlich nicht was Schlechtes, das ist nur bei uns so was Schlechtes geworden. Im Endeffekt ist das natürlich aus Zeiten, wo das Angebot an Nahrung nicht so groß war.
Ja.
Und wenn man eine Phase gehabt hat, wo man nichts gebraucht hat, dann ist es halt mal da in die Kammer gekommen.
Ja. Beziehungsweise man ja früher einfach wirklich nicht jeden Tag Marathon gelaufen ist, aber genau, schwer körperlich gearbeitet hat, deswegen
absolut
die Ernährung wesentlich besser zu dem gepasst hat. Und wenn man sagt, ja, aber früher haben die Leute auch so gegessen, ja, aber die haben auch mehr...
Die haben erstens dafür viel mehr getan und die haben natürlich nicht so gegessen.
Ja.
Weil dieses Angebot, dass man heute in Spar geht und sagt, boah, was will ich denn? Chips, Schoki, einen Donut, das hat es nicht gegeben, oder? Also wenn man gerade an unsere Großeltern zurückdenkt oder vielleicht Nova-Leiter, die haben ja relativ karg, sagt man, bei uns gelebt. Also das, die Nahrungszusammensetzung war ja ganz andere, weil dieses Hochangebot an Zucker und Fetten hat es damals nicht gegeben. Mhm. Und darum kann man das nicht vergleichen.
Was es früher scheinbar auch nicht gegeben hat, Nahrungsmittelunverträglichkeiten.
Weniger, ja.
Wären die Leute hysterischer? Ist die Ernährung eine andere? Bilden wir uns das nur ein? Oder gibt es tatsächlich gute Gründe dafür, dass immer mehr Menschen allergisch sind? Glutenunverträglichkeit.
Das ist ein großer Unterschied zwischen Allergie und Unverträglichkeit. Das muss man als erstes sagen. Allergie ist sehr einfach eigentlich auch für Patienten oder Menschen zu unterscheiden. Allergien haben meistens den ganzen Körper betreffend. Also nicht nur den Darm, sondern man hat zum Beispiel Luftnot oder man spürt, wie der Hals zuschwillt oder sonst was. Allergien können potenziell lebensbedrohlich sein, weil sie eben die Atemwege, also das Schwellen im Hals haben, verlegen können. Das ist das eine. Unverträglichkeiten ist, wenn die Leute glauben oder es wirklich so ist, dass sie gewisse Lebensmittel nicht vertragen. Ich glaube, das Problem oder warum das mehr wird, sei es, ist mannigfaltig. Erstens haben wir natürlich mehr Awareness. Das ist natürlich etwas, was sehr präsent ist in den Medien und so weiter, diese Unverträglichkeiten. Auch klassisch für mich ist die Laktoseunverträglichkeit, wo es sehr, sehr viele Produkte dafür gibt. Und wenn man gerade bei der Laktoseunverträglichkeit bleibt, dann muss man klar sagen, das ist eigentlich eine falsche Bezeichnung der kaukasischen Bevölkerung. Weil wenn man sich das weltweit anschaut, dann muss man sagen, eigentlich nur Kaukasier, also wie wir sie sind, können Milch gut in ein bisschen hohes Alter konsumieren. Andere Ethnien können das nicht. Und darum ist natürlich das als Krankheit zu werden schwierig. Weil wenn man sagt, der Großteil der Bevölkerung kann das eigentlich nicht machen, der Weltbevölkerung jetzt nämlich, dann ist es natürlich schwierig herzugehen und sagen, jemand ist laktoseunverträglich und deswegen krank. Was ich schon glaube, ist, dass diese Nahrungsmittelunverträglichkeiten, eben Sorbit, Fructose, Gluten, das von der Zöliakie, glaube ich, sehr streng unterschieden werden muss, bei uns tendenziell schon zunehmen, das aber sehr viel mit dem zu tun hat, auch wie wir uns ernähren. Weil natürlich das Angebot an Fructose und Sorbit ganz ein anderes ist, als wie es vor, sagen wir mal, 100 Jahren war.
Das Glauben, gegen irgendwas intolerant zu sein oder Unverträglichkeit zu haben, wie viel ist da im Kopf? Also die Leute, die zu dir kommen, ja, wie viele davon haben tatsächlich was und wie viele bilden sich das ein, weil man hat das jetzt halt. Also du hast keine Unverträglichkeit, das ist wirklich komisch.
Ja, ich glaube, der Grad ist da sehr schmal. Es gibt sehr viele Patienten, also das ist auch in der Bevölkerung ungefähr 10-20%, kann man sich vorstellen, das nennt man Reizdarmsyndrom. Und wir unterscheiden in der Medizin, also ganz hart, in funktionelle und strukturelle Erkrankungen. Was heißt das? Strukturelle Erkrankungen sind die, die Mediziner gern mögen. Die sieht man. Man sieht quasi, wenn man eine Darmspiegelung macht, oder ist Entzündung. Wir machen ein Labor und in einer strukturellen Erkrankung gehen wir her und sagen, oh, sie haben erhöhte Entzündungswerte, du hast erhöhte Entzündungswerte oder sonst irgendwas. Bei den funktionellen Erkrankungen ist es immer so, dass das mehr Symptome von Patienten sein und wir haben nicht den harten, eindeutigen Befund. Also für uns eine klassisch strukturelle Erkrankung ist Lungenentzündung. Man sieht im Röntgen einen großen weißen Fleck, du hast erhöhte Entzündungswerte, wir geben da Antibiotikum. Das ist natürlich auch für Mediziner super, weil das ist so in sich schlüssig. Bei den strukturellen Erkrankungen geht es, bei funktionellen geht es nicht. Und dieser Reizdarm ist eben sehr, haben sehr, sehr viele Menschen und der ist sehr oft mit Nahrungsmittelunverträglichkeiten vergesellschaftet. Ich glaube aber schon, dass Menschen das wie anders wahrnehmen. Früher hat man halt gesagt, man, also die Banane, die da leide ich überhaupt nicht, die isse ich nicht. Ja, das war so, wie man, oder wie das meine Großeltern halt gesagt haben. Also mein Großvater hat gesagt, nein, Äpfel mag er nicht, die da leidet er nicht. So, Punkt, das war's damit. Also
hat er keine, recht gehabt, wahrscheinlich?
Wahrscheinlich, oder? Er hat halt keine Äpfel gegessen, aber das ist natürlich heute nicht mehr so. Sondern man sagt dann tendenziell eher, jemand hat eine Fructoseintoleranz. Wobei ich darauf schon hinweisen sollte, ist, dass eine Intoleranz immer darum geht, wie viel nimmt man zu sich. Also wenn jemand jetzt jeden Tag 4 Smoothies trinkt, dann wird er wahrscheinlich eine Fructoseintoleranz haben. Das haben sehr viele Menschen. Wenn jemand jetzt nur einen Apfel am Tag isst, ist die Wahrscheinlichkeit, dass man das wirklich spürt, sehr, sehr gering.
Und da müssen natürlich so Organe wie die Leber besonders arbeiten, weil eigentlich das nicht passt zu meinem Körper, oder was?
Nein,
was tue ich meinem Körper
das
damit
ist
an?
Der Leber gleich.
Der Leber ist wurscht, gut.
Das ist der Leber wurscht. Da kommt der Darm ins Spiel, der nimmt es einfach nicht auf. Das ist quasi die klassische, ich sage jetzt einmal, Intoleranz. Das ist das, was die Menschen dann merken. Sie haben Blähgefühl, sie haben Bauchweh, sie haben Durchfall, sie fühlen sich nicht wohl aufgrund dessen, weil der Darm einfach sagt, nö. Ist man, entweder es ist zu viel Angebot, darum brauche ich es nicht mehr. Oder man halt hergeht und sagt, ich habe diesen Weg, dass das quasi ins Blut geht, nicht. Das ist sehr selten, aber das gibt es. Und darum lasse ich es einfach, wo es ist, nämlich im Darmlumen, also im Innenraum des Darms drinnen. Das heißt, es kommt eigentlich nie in den Körper. Und die Bakterien, also die Mikrobiom oder die Mikrobiota, weil was sie damit tun, ist uns egal. Und die verstoffwechseln das dann und das ist das, was uns allen diese unangenehmen Symptome dann.
Wie kann ich herausfinden, ob ich einfach zu viel davon gefuttert habe oder generell zu viel gefuttert habe oder ob ich wirklich was genommen habe, was mein Körper aus Gründen nicht nehmen kann?
Also wenn du eine klassische Unverträglichkeit hast, kann man das sehr, sehr pragmatisch machen und kann einfach sagen, ich probiere es halt nochmal. Also wenn ich jetzt glaube, ich vertrage Orangen nicht und ich ist dann halt trinke am nächsten Tag wieder Orangensaft und mir geht es wieder gleich, dann wahrscheinlich werde ich Orangen nicht vertragen. Man kann das Ganze schon medizinisch mittels Atemtests bestätigen oder nicht. Das ist so, also kann man machen, ist auch nicht falsch. Nur es ändert für die Menschen wenig, weil das, was ich ihnen empfehle, ist genau das Gleiche, bitte nicht essen. Und das wissen sie davor meistens halt auch schon.
Was passiert, wenn ich trotzdem esse, Dinge, die mir nicht gut tun, die ich nicht vertraue?
Dann spürst du das.
Ja?
Medizinisch ganz hart hat bei einer Unverträglichkeit das keine schweren Auswirkungen, außer du bist jetzt jemand, der sagt, okay, ich habe jetzt eine Fructoseintoleranz, aber ich will eigentlich mich nur von Smoothies ernähren, um jetzt ein Extrembeispiel zu nennen. Nachher wirst du natürlich irgendwann Mangelerscheinungen kriegen, weil du immer diesen Durchfall hast, weil du diese Aufnahme, diese Resorption in den Körper nicht gewährleisten kannst. Aber wenn jemand das Gefühl hat, dass er gewisse Dinge nicht vertragt oder nicht so gut vertragt, dann gibt es erstens meistens Ausweichprodukte. Also es gibt zum Beispiel Leute, die Sahne nicht so gut vertragen, aber Sauerrahm schon. Sauerrahm ist dann auch noch fermentiert. Das ist natürlich was mir gut gefällt. Aber abgesehen davon, also es gibt meistens gerade bei unserer extremen Produktvielfalt, die wir in einem Geschäft haben, meistens irgendwelche Produkte, die Ausweisprodukte sind, bei einer Unverträglichkeit. Wenn man aber auf dem Produkt besteht, ist es ein bisschen schwierig, weil natürlich einfach durch die Symptome erstens das Unwohlsein, das Krankheitsgefühl immer mehr wird und natürlich einfach die Aufnahme von den Nährstoffen nicht mehr gewährleistet ist.
das kann auch zu ernsthaften Erkrankungen führen. Weil Unwohlsein, ja, ich esse das so gern, dann ist man halt unwohl irgendwie am nächsten Tag oder am selben Tag.
Musst du mir sagen, was du als ernsthafte Erkrankung verstehst?
Eine schwere Schädigung des Darms zum Beispiel.
Zum Beispiel bösartige Erkrankungen, also
ja.
Krebs.
Ja.
Nein. Also eine Unverträglichkeit hat keinen direkten Zusammenhang zu Krebs. Wenn man das als harten Endpunkt hernehmen möchte. Ja, das nicht.
Gut, jetzt haben wir unseren Körper ein bisschen strapaziert. Wir haben ihn gepflanzt. Wir denken uns, ist egal, schmeckt mir halt. Ja, also ich kenne Menschen, die haben nicht gerade Zöliakie, aber sagst du Gluten oder Gluten?
Das ist wurscht. Deutsch, ne? Deutsch ist Gluten. Amerikanischer Sprachraum ist Gluten.
Ja.
Das ist
richtig. Also eine Glutenunverträglichkeit und hauen sie trotzdem ein Croissant rein, weil es halt einfach super schmeckt. Und
genau.
So gut ist.
Ja.
Aber darf man nicht so oft machen, weil das kann dann schon. Oder selbst das kann nicht zu Darmkrebs führen, zum Beispiel.
Es kann nicht zu Darmkrebs führen. Bei Gluten muss man ganz klar sagen, man muss es unterscheiden zwischen Zöliakie und Glutenunverträglichkeit. Zöliakie ist eine ganz klar definierte, harte Erkrankung. Und wenn man mit Gluten, also Zöliakie vermehrt, Gluten zu sich nimmt, kann das schon zu bösartigen Erkrankungen führen. Bei einer reinen Unverträglichkeit ist es eigentlich tendenziell eher so, dass man halt dann mit dem leben muss, was man getan hat. Also wenn man dann am nächsten Tag halt oder am gleichen Tag Bauchweh hat und Blähgefühl hat, dann ist halt so.
Jetzt wollen wir unseren Darm und die Leber, wir wollen sie nicht zickern, wir wollen ja was Gutes tun.
Ja.
Deswegen bist du ja vor allem heute da. Was ist das Mikrobiom?
Also früher... Ich hole jetzt mal ein bisschen aus. Früher hat man immer den Mensch isoliert angeschaut und hat sich das dann weiter spezialisiert, indem man hergegangen ist und gesagt, das ist das Herz, das ist die Leber, das ist die Niere und hat das immer alles so runtergestaffelt. Und mittlerweile gibt es quasi unseren Darm oder unsere Verdauungstrakt als Superorgan, wo man relativ erst vor kurzer Zeit für medizinische Verhältnisse vor 25 Jahren in etwa draufgekommen ist. Und zwar, wir haben überall Bakterien, Viren und Pilze. Und Bakterien, Viren und Pilze haben für uns immer einen sehr negativen Beigeschmack, weil die machen uns krank. Also das ist für uns sehr, sehr, ja, das ist uns anerzogen worden und so verstehen wir das auch. Und wir wissen ja mittlerweile, das hat man ja schon viel gehört, gerade in unserem Speichel, wie viel Bakterien, Pilze und Viren da drinnen. Und diese Bakterien, Pilze und Viren wohnen nicht nur in unserem Speichel, sondern der Magen ist ein bisschen ausgenommen, weil der eben so sauer ist. Da kann nur die wirklichen Kämpfer überleben, mehr ist da nicht drin. Aber in unserem Darm wohnen unendlich viele Bakterien, Viren und Pilze. Das sind
Glückspilze in dem, oder?
Ja, das sind zig Millionen. Und diese Mikroorganismen, also diese Dinge, die dort leben, die erledigen für uns extrem viel Arbeit. Eben zum Beispiel, dass sie unser Essen zerspalten. Das würden wir ohne die gar nicht können. Und je nachdem, mit was wir die füttern, so wie unsere Haustiere, wachsen halt die einen oder die anderen. Und es gibt in diesem großen Komplex von diesen zig Millionen Bakterien, Viren, Pilze, die benefitär sind, die uns gut tun, die uns gesund machen und es gibt welche, die uns krank machen. Und ganz plakativ kann man sagen, die, was uns krank machen, das sind die, die unser ungesundes Essen wollen. Mhm. Und man hat dann, wenn man das herausgefunden hat, hat man gesagt, ja, das ist ja ganz nett, aber man hat dann halt erkannt, dass auf fast jede Erkrankung, das unendliche Auswirkungen hat. Also ganz egal, auch für Sachen, die sehr weit weg sind, wie zum Beispiel psychische Gesundheit, ist extrem eng mit Mikrobiom verkoppelt. Und das hängt sehr mit dem dann zusammen, wenn man wieder raus aus dem Körper geht, mit dem, was wir essen. Und weil du davor gesagt hast, die Nahrungsmittelunverträglichkeiten, da gibt es sehr schöne, wir reden immer von Studien. Studien sind immer das, auf was wir uns beziehen. Das heißt, man hat im Endeffekt in einem wissenschaftlichen Kontext Dinge untersucht. Und was man dort untersucht hat, ist, dass man Menschen, die in der Subsahara wohnen, also mit nichts mit unseren Lebensmitteln zu tun haben, angeschaut hat, ob die auch eben diese Veränderungen im Mikrobiom haben, wie wir sie haben. Und das haben sie nicht. Das heißt, das, was wir essen, verändert unser Mikrobiom. Dadurch verändert sich das, was wir aufnehmen. Und durch das, was wir aufnehmen, verändern wir uns.
Das ist faszinierend. Also es hängt ja alles zusammen.
Genau.
Und wir haben da offenbar in unserem Darm haben wir einen Werkzeugkasten, der... Da gibt es einen Schraubenzieher und Hammer und also für einen Werkzeugkasten.
Ja.
Die Werkzeuge funktionieren für sich.
Ja.
Die arbeiten aber zusammen im besten Fall, oder?
Mhm.
Und die sitzen da und die können wir irgendwie benutzen oder eben können sie kaputt machen zum Teil.
Ja, genau. Also
ja. Gibt es da kein Werkzeug mehr drin. Dann flutscht es so durch und
genau.
Also kann nicht mehr aufgearbeitet werden.
Das Wichtige bei solchen Sachen ist immer Balance. Mhm. Man versucht natürlich jene Balance, nennt man beim Darm Eubiose, das klingt total professionell. Im Endeffekt heißt das nur, dass das die Darmbakterien so oder die Mikrobiota, das Mikrobiom so zusammengesetzt ist, dass wir viele gute und wenig schlechte haben.
Mhm. Was wir bei uns essen, das wissen wir. Vieles ist schon fertig, vieles ist Fast Food und highly processed und so. Was essen die Menschen in der Subsahara? Weswegen haben das Mikrobiom?
Hülsenfrüchte.
Hülsenfrüchte.
Essen die.
Moment, ich gehe schauen. Ich gehe schauen in meinem Kastel, was ich eingekauft habe.
Ja, Hülsenfrüchte, Gemüse.
Habe ich Linsen gekauft.
Tellerlinsen.
Das ist gut,
das ist
oder?
Super.
Tellerlinsen, Bio.
Tellerlinsen sind was ganz Tolles.
Ja. Ja. Warum sind die gut?
Wir haben schon gesagt, unsere Bakterien und unsere Viren und unsere Pilze, also unser Mikrobiota, unser Mikrobiom braucht was zum Leben, weil es einfach Tiere sein im Endeffekt. Oder Viren sind keine Tiere, aber Pilze sind auch keine Tiere, aber es sind auf jeden Fall Mikroorganismen. Und die brauchen was zum Leben. Und das, was Linsen sehr viel haben, das nennen wir, also die haben sehr viel gute Nährstoffe, die diese Bakterien, da Viren und Pilze, essen können oder verwerten können und dadurch gut gedeihen können. Und wenn wir viel von solchen Dingen essen, dann haben wir weniger schlechte, weil das ist wie in jedem Lebenszyklus, was gefüttert wird, wird mehr, was nicht gefüttert wird, wird weniger. Also was ich dünge, wird besser und was ich nicht dünge, das geht immer halt ein irgendwann. Und da funktioniert es so ähnlich.
Hülsenfrüchte, was wäre da noch? Linsen, wenn ich sage, Linsen, mag ich keine Linsen.
Kefir, fermentierte Sachen, Joghurt.
Oha, warte, habe ich.
Schau da,
glaub ich,
hast alles da.
Zufällig richtige Sachen erwischt. Bio, Bifidus, Naturjoghurt.
Genau, solche Sachen. Es muss gar nicht Bifidus sein, normales Joghurt.
Was ist
Joghurt.
Bifidus eigentlich?
Es ist ein Bakterium, das zugesetzt wird normalerweise. Bifidus-Bakterien.
Aber jedes Joghurt ist eigentlich ganz gut für...
Außer die gesüßten.
Ah ja.
Naturjoghurt, findet man schön. Oder das Kürr, glaube ich.
Ja.
Kimchi, Sauerkraut, je nachdem. Also alles, was fermentiert ist, was viel von diesen Präbiotika enthaltet, ist gut.
Warum ist das andere so schlecht? Also was tut zum Beispiel jetzt eine, ich sage jetzt mal, ich liebe Pizza und ich habe aber keine Zeit, dann hau ich mir die Tiefkühlpizza in den Ofen. Was tut die?
Ja, die Tiefkühlpizza hat mehrere negative Aspekte. Erstens, sie macht dich nicht satt. Also du kannst ja Tiefkühlpizza essen, du hast extrem viel Kalorien zu dir genommen, du bist aber nicht wirklich satt, weil meistens kannst du danach auf jeden Fall nur Eis essen, um jetzt einmal gleich ungesund zu bleiben.
Mhm.
Das heißt, das hat natürlich einen ganz klaren Auswirkung auf das, wie du bist und es macht dich auch nicht also es nährt dich nicht richtig, weil diese Tiefkühlpizza hat Kohlenhydrate, aber welche, die halt schon vorgespalten sind. Kohlenhydrate ist im Endeffekt Zucker, also eine andere Form von Zucker. Sie hat viel Fett und sie hat wenig Ballaststoffe und sie hat wenig Eiweiß. Vom Fett und von Kohlenhydraten, das lieben unsere bösen Bakterien. Also sind nicht böse, aber natürlich die, was vielleicht für unseren Körper nicht so positive Auswirkungen. Und die wachsen dann ohne Ende und fühlen sich durch das natürlich befeuert, verstoffwechseln das Brot, also die, diese Fette, die Kohlenhydrate, die kommen zu unserer Leber, die verstoffwechselt die weiter. Und man kriegt natürlich dann nicht nur diesen negativen Effekt, dass man Gewicht zunimmt, das ist immer das, was in allen als erstes auffällt, aber man hat die weiteren negativen Effekte, dass das natürlich zu sehr, sehr vielen Erkrankungen führen kann, wie hoher Cholesterinwert, Bluthochdruck und im schlimmsten Fall halt auch solche Sachen wie Herzinfarkt oder Schlaganfall.
Und geht aufs Gemüt auch, hast du zuerst gesagt. Also es ist tatsächlich eine Verbindung auch zum Gemütszustand.
Zur Psyche, ja.
Deswegen ist ja das die Laus, die über die Leber gelaufen ist. Ne?
Genau, aber.
Daher kommt es, oder?
Genau, wahrscheinlich kommt es von dem. Und das ist, glaube ich, auch was, was man schon wirklich auch merkt, dass wenn man versucht, niemand von uns ist perfekt, aber versucht, einen gesunden Lebensstil zu führen, dass es am meisten auch mental besser geht.
Was ist dein Guilty Pleasure in Sachen ungesunder Lebensstil?
Energy Drinks.
Ah ja?
Ja.
Wie viele davon?
Einmal eine Dose in der Woche.
Eine Dose in der Woche, aber da bist du jetzt nicht, sehr, sehr süchtig. Da gibt's
nein, süchtig bin ich danach nicht, aber wenn du mich fragst, was mein Guilty Pleasure ist, dann sind es Energy Drinks.
Aber also selbst diese eine Dose, sagst du, aus medizinischer Sicht ist eigentlich schon zu viel, weil es nicht gut tut dem Körper, oder?
Ja, wie gesagt, wir sind alle nicht perfekt, ich auch nicht, zum Glück. Aber es ist natürlich schon so, dass wir versuchen sollen, uns gesund zu ernähren. Das ist so, das ist für alles gut. Wir sollen uns körperlich betätigen, wir sollten uns gesund ernähren. Das werden es von jedem Arzt, ganz egal wo, wahrscheinlich 100.000 Mal gehört haben. Ich weiß, dass das schwer ist. Mir ist es auch total klar, warum das schwer ist. Das gilt für mich wie für alle anderen auch. Und ich glaube, man soll nicht in diese absolute, in diese Extreme gehen, dass man sagt, man darf nie wieder einen Kuchen essen. Nie wieder. Es ist furchtbar, einen Kuchen zu essen. Man darf nie wieder ein Stück Schokolade essen. Ich glaube schon, dass in solchen Dingen immer die Masse das Gift macht. Wenn ich zu einem besonderen Anlass einen Kuchen esse, dann wird das absolut nichts tun. Wenn ich mir jeden Tag die halbe Tiefkühltorte rein futter, dann wird es wahrscheinlich schon was machen.
Die Dosis macht das Gift.
Ja.
Zucker ist natürlich Kalorien, ja, da nimmt man zu. Gibt's, und ich schaue wieder in meinen Kasten, gibt's da zum Beispiel, wenn ich dann so Zuckeralternativen verwende, Birkenzucker zum Beispiel habe ich da jetzt, ist das besser?
Nein, ist wurscht.
Ist wurscht?
Ja.
Schade. Wobei der ist angeblich gesund für die Zähne. Der tut das gegen Karies.
Das kann absolut sein. Zucker ist auch nicht, also das ist auch so, ein bisschen ein Irrglaube, wie alle immer sagen, Fett und Zucker ist schlecht, Fett und Zucker ist schlecht. Das ist nicht richtig. Fett und Zucker ist super. Wir leben von Fett und Zucker, das im Endeffekt. Nur die Masse, was wir an Fett und Zucker zu uns nehmen und welche Form von Fett und Zucker wir zu uns nehmen, ist das, was in der Kritik ist auf jeden Fall. Aber sonst ist Fett und Zucker mega.
Okay, also, was macht der Zucker konkret jetzt? Was macht der Gutes im Körper und was macht der Schlechtes im Körper, wenn die Menge zu hoch ist?
Zucker ist Energie. Also ganz klassisches Beispiel ist der Traubenzucker. Man isst den Traubenzucker und hat Energie. Also Zucker ist alles, wofür man Energie braucht, braucht man Zucker. Und wir setzen alles mit Energie um. Also das ist ganz egal, ob es der Herzschlag ist oder ob es unsere Hirnleistung ist oder ob es der Marathon ist, den wir laufen. Aber Zucker ist Energie und treibt unseren Körper an. Das heißt, das ist eigentlich das Beste, was man haben kann. Das ist voll toll. Nur das Ausmaß an Zucker, das wir zu uns nehmen, übersteigt bei weitem den, was unser Körper braucht. Und da wird es dann zum Problem. Weil eben, wie schon eingangs gesagt, unser Körper muss das irgendwie ablagern. Ja, und der lagert das nicht nur an den Hüften ab oder am Bauch, sondern der lagert das auch in unseren Gefäßen ab, der lagert das in der Leber ab. Und das sind die Sachen, die uns dann nicht nur vielleicht vom Körpergewicht nach oben treiben, sondern sind auch die Sachen, die uns krank machen.
Wie viel Zucker würdest du pro Tag empfehlen? Also wir fangen an in der Früh mit einem Marmeladebrot oder einem Honigbrot. Ja. Da ist ja das Brot auch schon Zucker eigentlich. Ja. Ne? Da haben wir jetzt, was ist das, ein Würfelzucker? So einmal drüber fahren mit der Marmelade ist ein Würfelzucker.
Ja.
Dann geht es weiter beim Mittagessen. Da haben wir, am Vormittag isst man vielleicht ein Obst. Gesund, oder?
Gemüse ist besser.
Gemüse, ja. Dann haben wir zu Mittag, da gibt es wahrscheinlich Nudeln, ist auch Zucker. Da ist eine Tomatensauce drauf. Damit die geil schmeckt, ist auch ein bisschen Zucker drin. Und dann gibt es nachher einen Schokoriegel, sowieso Zucker. Nachmittag ein Bananl, Zucker. Okay, gut, ich merke schon, was du meinst. Es ist überall Zucker, oder?
Es ist extrem viel. Also wir sind auf das so geschult, dass wir Sachen einfach, auch verständlicherweise, wenn du sagst Nudeln kochen geht schnell. Und Nudeln kochen ist relativ günstig. Das heißt, viele Leute kochen viele Nudeln. Es macht dann aber schon einen Unterschied, was für Zucker da drinnen sind. Und es macht einen Unterschied, ob ihr einen Vollkornnudel habt, die einfach einen schwer spaltbaren Zucker hat, oder ob ich eben die klassisch weiße Nudel habe, die einfach viel schneller verfügbar ist. Und diese schnelle Verfügbarkeit, die ist ja etwas, was wir eigentlich wollen und brauchen und unser Körper auch will und braucht. Nur es ist viel zu viel. Weil, genau wie du eben gesagt hast, man fängt mit dem Marmeladebrot an. Und dann hat der Kaffee nur den Zucker drin und dann hat das Mittagessen den Zucker und dann essen wir am Nachmittag ein Eis und dann trinkt man vielleicht nur am Abend ein Glas Wein dazu, was auch Zucker hat und solche Sachen. Und das potenziert sich so nach oben, dass wir das eigentlich gar nicht mehr merken, aber einfach viel zu viel ist. Mhm. Das ist das Problem.
Begriffe wie Probiotik, Präbiotik und Symbiotik, das drucken sie mir jetzt zum Teil schon auf die Verpackung drauf.
Ja.
Probiotisch,
ja.
Toll. Was sind die drei Begriffe? Was können sie und
Präbiotik, also anfangen beim Präbiotikum. Präbiotikum ist prinzipiell die Nahrung für unser Mikrobiom. Das heißt, Präbiotika sind Dinge, die unser Mikrobiom verstoffwechseln kann. Die Probiotika sind die Bakterien selber. Die Symbiotika ist, wenn du das Präbiotikum und das Probiotikum quasi kombinierst. Und dann gibt es noch das Postbiotikum, das ist das Produkt, was das Bakterium ausspuckt, um sozusagen. Das kann man auch zusetzen.
Man muss Ernährungswissenschaften studiert haben, dass man sich da auskennt. Brauche ich es jetzt fürs tägliche Leben? Muss ich wissen, Nein. was diese Begriffe sind, was sie bedeuten? Oder liest sich das halt gut und habe ich das Gefühl, jetzt esse ich was Gesundes, wenn da präbiotisches Lebensmittel draufsteht?
Das denke ich schon.
Ja?
Dass das auf jeden Fall jeder tut. Ob man es braucht, nein, brauchen tut man es nicht. Also wenn jemand gesund lebt, auf seine Ernährung achtet, Sport betreibt, dann braucht er diese Zusatzstoffe nicht. Das braucht man nicht. Also es macht eben keinen Unterschied, ob das ein Bifidus-Naturjoghurt ist oder ein Naturjoghurt ist. Mhm.
Da ist schon viel auch Marketing-Schmäh zum Teil.
Ja, also das ist ein bisschen schwierig. Das ist auch schwierig zu beantworten, weil man ist da gerade dabei, das zu machen und zu erforschen eben, wie man dieses Mikrobiom und die Zusammensetzung dieses Mikrobiom für medizinische Zwecke nutzen kann. Und da gibt es ganz tolle Sachen, total tolle Fortschritte, die wirklich also schwer faszinierend sind.
Zum Beispiel, was fasziniert dich da gerade so
aktuell? Also was
aktuell?
Mich zum Beispiel fasziniert ist, wenn die Leber aufhört zu arbeiten, dann säubert sie nicht mehr. Und wenn sie nicht mehr säubert, dann werden Menschen verwirrt. Und man kann in einer sehr tollen Studie, um wieder davon zu reden, zum Beispiel ein Bakterium, ein Lactobacillus zusetzen. Und das hat man bei Mäusen gemacht, noch nicht bei Menschen, das muss man jetzt ehrlicherweise sagen. Und die Mäuse, die dieses Bakterium bekommen haben, dieses veränderte Bakterium bekommen haben, die sind nicht mehr verwirrt worden. Und das ist ziemlich cool.
Das finde ich super cool. Man hat das Gefühl, momentan die ganze Welt ist verwirrt. Her mit dem Ding.
Ja, was genau. Ist es? Es ist ein Milchsäurebakterium, das verändert wurde. Mhm.
Wenn wir unseren Körper schlecht ernähren,
ja.
Dann gibt es Leute, die machen das ein ganzes Jahr und dann gehen sie einen Monat lang gehen sie entschlacken,
ja.
Entgiften.
Ja.
Geht das?
Nein.
Nein.
Also
was ist das überhaupt? Entschlacken?
Also entschlacken, entgiften, ich glaube, das neue Wort ist detoxen, oder? Mhm. Ist im Endeffekt das, dass man, da gibt es verschiedene Abstufungen davon. Im Endeffekt ist es das, dass man auf eine sehr minimalistische Ernährungsform zurückgeht, zum Beispiel nur Reis oder sowas, und dadurch versucht, seinen Körper auf Null zu setzen, wieder sich gesund zu machen und danach weitermachen wie bisher. Mhm. Das ist sozusagen das Ziel. Und das kann genau aus dem Grund nicht funktionieren, weil, wie schon gesagt, eben Mikrobiom, wir sind Biologie, wir sind Menschen. Und das andere sind Mikroorganismen. Das heißt, was sie denen gibt, das werden sie. Das heißt, in dem Monat verändert sich das schon, natürlich. Mhm. Aber wenn ich danach gleich weiter tue, dann ja.
Das heißt, den Dry January kann man sich eigentlich sparen oder den Sober Oktober?
Hängt davon ab, wie viel im Dezember wett war. Das glaube ich macht einen großen Unterschied. Ich glaube, solche Sachen sind weniger jetzt fürs Mikrobiom und für die wirklich physische Gesundheit wichtig. Ich glaube, sie sind mehr für die psychische Gesundheit wichtig, weil man dann einfach so ein bisschen ein Reset hat. Und was? Ab 1. Jänner gibt es keinen Alkohol mehr. Und danach hat man so ein bisschen ein Reset, der für viele Leute einfach auch mental einfacher ist, als wie zu sagen, ein bisschen weniger. Das ist oft schwieriger.
Was haltest du von so 16:8 zum Beispiel?
Ja, das hängt immer vom Ziel ab. Wenn jetzt dieses Ziel Gewichtsreduktion ist, dann hat man natürlich beim 16:8 den Vorteil, dass man gewisse Mahlzeiten auslässt und diese Kalorien weniger zu sich nimmt. Und natürlich hat man dann eine Gewichtsreduktion. Dass das jetzt einen benefitären Effekt auf den gesamten Körper hat, das glaube ich nicht. Ich glaube, die Gewichtsreduktion für jemanden, der übergewichtig ist, auf jeden Fall. Aber ob man jetzt die Kalorien über den ganzen Tag verteilt zu sich nimmt oder wirklich das nach 16:8 Modus macht, glaube ich, ist nicht wirklich ausschlaggebend.
Also ich mache das, weil ich Frühstück irgendwie
nicht mag,
aber da müsste man extra dafür aufstehen, damit man es in Ruhe machen kann. Keine Zeit, keine Lust. Es ist dort, da wird man halt ein Honigbrot essen, auch nicht so gesund. Deswegen lasse ich es weg und esse erst Mittag. Und ja. Ich habe das Gefühl, und sag mir, ob das stimmt, dass wenn der Körper einfach lange Zeit nicht Nahrung verarbeiten muss, dann kann er sich auf andere Dinge konzentrieren. Zellerneuerung, Hauterneuerung, Zellerneuerung, also einfach die Haare wachsen, die Nägel wachsen, die Zellen. Stimmt das oder glaube ich das nur? Ich finde, also für mich fühlt es sich gut an und auch irgendwie logisch.
Also es ist auf jeden Fall gut, dass es sich gut anfühlt. Das ist immer das Wichtigste. Ich glaube, der Körper sagt uns sehr genau, was wir brauchen und was wir nicht brauchen. Wir müssen vielleicht wieder ein bisschen mehr lernen, zuzuhören. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste und das ist super, dass es sich gut anfühlt. Ich glaube, dass im Sinne der Zellerneuerung, um das Wort aufzugreifen, das relativ egal ist, weil Zellerneuerung braucht sehr viel Energie. Das heißt, da muss man auf jeden Fall davor, dazwischen, irgendwann muss was Energie zukommen und Energie kommt bei uns über Nahrung zu, weil sonst funktioniert es nicht. Mhm. Ja, diese Vorstellung, dass der Körper nicht alles gleichzeitig machen kann, die kommt mehr, glaube ich, so aus diesem Sport, oder? Dass wenn man läuft, Radl fährt und so weiter, während dieser Tätigkeit oder wenn man extremen Stress hat, oft eben keinen Hungergefühl hat. Das hat was mit der Hormonbildung in unserem Körper zu tun, dass Stress einfach ein Hormon ausschüttet ist und sagt, jetzt hast du keine Zeit zum Essen, im Endeffekt. Dass das quasi auf unsere Zelländerung oder auf unsere Zellregeneration eine Auswirkung hat, das wäre mir jetzt mal auf einem wissenschaftlichen, rein wissenschaftlichen Zweig nicht bekannt.
Okay, gut. Ich mach's derweil weiter.
Und ja.
Ich denke mal, einfach eine Gelegenheit, weniger Kalorien einzusparen.
Absolut.
Das heißt, ich kann dann Mittag und Abend mehr essen.
Absolut. Ja.
Man soll möglichst in einer Mahlzeit dann auch alles pikant und das Süße auch gleich dazu, weil dann irgendwie das besser habe.
Ist egal.
Gut. Und noch was, das war jetzt Insta-Story letztens. 72 Stunden nur Wasser. Totaler Reset für die Zellen.
Ja, so einfach ist es leider nicht. Das wäre total schön, wenn wir quasi wirklich die Möglichkeit hätten, dass wir Sachen so kurz machen und dann hergehen und sagen, wenn wir das über so eine kurze Zeit uns komplett ändern, dann sind wir wieder auf Null und fangen wieder quasi als Baby an. Das geht leider nicht, weil selbst beim Baby haben wir schon unterschiedliche Voraussetzungen. Es werden welche mit der Flasche gefüttert, welche werden mit der Brust gefüttert und so weiter. Das heißt, auch da haben wir schon eine gewisse Prägung unseres Mikrobioms. Das sind Sachen, die sind, glaube ich, sehr populär, aber wirklich belegt sind sie nicht.
Es gibt Menschen, die bereits den Säuglingen Darmbakterien irgendwie zuführen.
Nein, das ist nicht gut.
Nein. Also generell, da wird wahrscheinlich schon auch sehr viel Schindluder getrieben und Dinge in kleinen Fläschchen und Pillen abgefüllt, dass man Geschäft macht, oder?
Das denke ich, das gehe ich davon aus. Also das kann man nicht, wie schon gesagt, also diese Studie, wo wir davor drüber geredet haben, das ist im Endeffekt eine der ersten, die versucht, Bakterien wirklich als Medizin zu verwenden. mit Ausnahme von, es gibt, also man kann das Mikrobiom verpflanzen, das gibt es bei gewissen schweren Darmerkrankungen, kann man das machen, aber ansonsten gibt es da nicht sehr viele wirklich harte Indikationen aus medizinischer Sicht. Das ist nur so ein bisschen in den Babyschuhen.
Und so Darmkuren sind ja eigentlich auch eine Belastung, oder?
Ja.
Für den Körper.
Das sind sie. Darmkuren sind ungut. Im Endeffekt wird ja das gemacht, was man normalerweise medizinisch für eine Darmspiegelung, Vorbereitung macht, dass man was trinkt, dass man den Darm komplett regeneriert, auf Null setzt quasi und danach versucht wieder zu essen und das neu zu beginnen. Wie schon gesagt, dass man die Bakterien im Darm auf Null setzt, das ist eigentlich unmöglich. Das geht nicht. Ja, wie schon gesagt, der Darm hat solche Zotten und man kann das sehr gut waschen, das will ich nicht sagen, aber es ist nie Null. Und es hängt sehr davon ab, was man dann wieder isst, was dann wieder wächst. Wie im Garten.
Ja. Also es geht darum, das quasi kontinuierlich umzustellen,
ja,
und nicht
genau.
Quasi wieder plötzlich
genau.
Den Darm zu schocken, genau. Und sagen, jetzt machen wir genau. So. Wer da zum Beispiel?
Einen habe ich noch.
Sowas zum Beispiel. Kimchi. Bio, Kimchi, spicy. Weil das Leben ist ein langer, ruhiger Fluss, aber das Kimchi muss spicy sein. Das ist fermentiert.
Kimchi ist super.
Kimchi ist super? Warum ist Kimchi super?
Kimchi ist im Endeffekt modernes Sauerkraut. Sauerkraut ist fermentiert, normalerweise in der Zubereitung. Also. Und fermentierte Lebensmittel sind super, weil fermentieren ist ja nichts anderes, als wie das Bakterien Zucker abbauen, um zu wachsen. Das heißt, normalerweise haben fermentierte Lebensmittel im Verhältnis relativ wenig Zucker und haben meistens auch gute Bakterien drinnen, die quasi eben diese Haltbarkeit durch diese Bakterien generiert wird. Und damit ist es eines der Formen, wie man wirklich Probiotika eben Bakterien zuführen kann.
Wenn man es ganz gesund mag, dann isst man einfach nur, trink ruhig.
Kimchi.
Trinken ist wichtig. Kimchi. Wenn man es ganz gesund mag, tut man einfach nur Kimchi essen, so. Wenn man es ein bisschen sexier mag, ich habe letztens Kimchi-Krautfleckerln gegessen.
Okay.
Wirklich gut. Das ist, ich habe das dann versucht nachzubasteln daheim. Also Zwiebel, rohes Kraut, Weißkraut, kochen. Dann Kimchi drüber hauen.
Okay.
Dann wird so scharf und eben diesen klassischen Kimchi-Geschmack. Mhm. Und das dann über Blattnudeln, also Krautfleckerln. Meistens so, also wenn man selber macht, so Dreiecke. Ich habe schon versucht, die Lasagneblätter zu brechen. Und dann tust du eine Bio-Zitrone drüber reiben, die Schale von der Bio-Zitrone. Und dann kriegt es so einen legendär, also nachkochen. Bitte nachkochen und mir drunter schreiben in die Kommentare, wie das geschmeckt hat.
Ja.
Bitte nachkochen.
Mache.
Frau Professor,
auf jeden Fall.
Mach das. Nein, oder ich koche. Dann.
Du ladest mir ein.
Als Gashi lade ich ein. Also Kimchi. Kimchi ist gut. Sag uns kurz noch, einen perfekten Tag für den Darm. Was tue ich? Was mache ich? Wie bewege ich mich? Was führe ich zu? Was lasse ich weg?
Ich würde mal ausschlafen. Fangen wir mal so an.
Das Wochenende, der Darm liebt das Wochenende.
Ja, also ausschlafen ist schon einmal gut genug und Schlaf ist für uns wichtig. Ich glaube, wenn wir davor über Reset geredet haben, da wo man wirklich resetten kann, ist Schlafen. Also das Schöne am Körper, und das ist ja auch das, was ich an der Leber so gern mag, sie kann sich regenerieren. Der Körper kann sich regenerieren. Das heißt, wir haben eigentlich alles von der Natur mitgegeben, um gesund zu sein und nicht um krank zu sein. Das heißt, das, was wir aktiv dazu tun müssen, ist eigentlich nur back to basic, wenn man möchte. Das heißt, idealerweise würde man lang ausschlafen, würde dann wahrscheinlich seine Körperhygiene mal durchführen. Das ist einmal fürs Wohlbefinden wichtig und dann frühstücken. Und ich glaube, man darf da nicht zu streng sein, aber man sollte natürlich versuchen, also wenn man das ideale Frühstück haben will, dann würde man natürlich jetzt in dem Fall versuchen, Präbiotika und Probiotika zu kombinieren, also ein Symbiotikum zu erstellen. Das würde man machen, indem man Naturjoghurt mit Früchte essen, zum Beispiel. Und vielleicht noch ein paar Haferflocken oder sowas reinhauen. Aber idealerweise das natürlich selber machen. Trinken würde man idealerweise Wasser oder grünen Tee. Und dann würde man zu Mittag vielleicht die Kimchi-Fleckerln essen.
Ja? Am Vormittag?
Brauchen wir da noch was?
Manche Leute sagen, ja, dann so ein Gusto zwischendurch und ich brauche schnell Energie.
Okay. Apfel und Karotte.
Mhm.
Dann würden wir zum Mittag die Kimchi-Fleckl essen und würden auch Wein oder Wasser trinken.
Wein?
Ja, ein Glas Wein. Ist
die Frau Professor empfiehlt ein Glas Wein?
Ja, ist das, nein, ich kann es nicht empfehlen, aber es ist, man muss
man
ja,
nicht
man,
empfehlen,
man kann, also wie soll man sagen, man muss ja auch immer ein bisschen aufs Wohlbefinden achten, oder? Und wir haben ja Wochenende, haben wir gesagt, das heißt, wir können zum Mittag ein Achtel Wein geht.
Gut,
ja. Übrigens, Wein ist relativ gesund, muss man auch dazu sagen. Ist in der mediterranen Diät sehr drinnen. Aber auch da geht es natürlich um die Menge. Also ein Achtel Wein ist super. Zwei Flaschen Wein ist zu viel.
Rot oder weiß?
Rot.
Rot.
Ja.
Also im Rotwein sind tatsächlich Stoffe drin, die sonst nirgendwo...
außer sie sind halt, oder man hat halt eine extreme Histaminintoleranz, dann ist es anders, aber sonst ist Rot nicht ungesund.
Ein Glas.
Genau, ein Glas ist schön. Und danach am Nachmittag können wir uns ja ein bisschen was gönnen, oder? Mhm. Machen wir einen Buchweizenkuchen.
Hurra! Klingt so gesund, aber kann ja, man auch gut machen.
Schlecht, ja, ist nicht schlecht, oder? Also da haben wir, ich glaube, der Paul war ja da. Mhm. Der kann sicherlich einen perfekten Buchweizenkuchen machen, der wahrscheinlich deutlich besser schmeckt als jede Käse-Sahne-Schnitte.
Ja.
Davon gehe ich aus. Also, und dann sind wir am Abend und am Abend würden wir wahrscheinlich Fisch essen. Mit Kartoffeln.
Mhm.
Regionale Bachforelle oder so.
Und dann noch ein Stück von der Buchweizenschnitte von in der Früh oder was anderes ist. Und dann müssen wir früh schlafen gehen, weil morgen ist Wochentag und nachdem und wir nicht ausschlafen können, geht es um die Gesamtschlafmenge,
ja,
oder?
Ja, genau.
Ja, sehr gut. Apropos Paul, Gast von letzter Woche, Sternehauben, alles Koch, Paul Iwitsch hat gefragt, ich sollte das fragen, er hat gesagt, die Konservierungsstoffe, er würde nie ein Lebensmittel kaufen, ein fertiges Convenience und so, wo Konservierungsmittel drin sind, Kaliumsorbat zum Beispiel, ist das besonders schlecht für den Darm?
Konservierungsstoffe sind nie gut für den Darm. Das hängt einfach damit zusammen, das ist relativ, also das ist jetzt egal, ob das jetzt Kaliumsorbat ist oder irgendwelche Glucose-Fructose-Sirupe, die zugesetzt sein. Das sind alles unnatürliche Stoffe. Unnatürliche Stoffe sind immer tendenziell dafür da, dass unser Mikrobiom negativ beeinflusst wird, was uns negativ beeinflusst. Ganz hart immer zu sagen, das kann man alles gar nie machen, weiß ich nicht, ob das in unserer Realität, wo wir halt alle leben, immer so 1:1 umsetzbar ist. Aber ich glaube, es macht jetzt keinen Unterschied, ob man jetzt Kaliumsorbat oder irgendeine salzhaltige, jodierte Lösung oder sonst was nimmt. Also da gibt es jetzt nicht das, was man auf jeden Fall vermeiden sollte.
Mhm. Man wird es jetzt nicht gehört haben, aber der Magen der Frau Professor hat gerade geknurrt. Ist das ein gutes Zeichen eigentlich, wenn der Magen knurrt?
Ja, Hunger ein bisschen.
Ja? Das heißt aber auch, er ist leer und er ist bereit für Neues, oder?
Genau.
Was wäre deine dreigängige Henkersmahlzeit? Was isch gern? Egal, ob es jetzt das Mikrobiom freut und die Leber oder nicht, weil ab und zu darf man sich was gönnen. Nein,
absolut. Ich glaube, also ich mag sehr gerne rohe Sachen. Das heißt, wahrscheinlich wäre es irgendwie was aus Beef Tartar, dann Fisch und danach, weiß ich nicht, ob das jemand kennt, Platteln mit Kraut.
Platteln, Kircheln, oder?
Naja, es ist ein bisschen weniger wie Kirchel, weil es wird nicht in so Fett rausgebacken, sondern, also es wird schon in Fett, aber es ist eben nicht mit so Milch und Zucker, sondern es ist nur Mehl und Wasser und es wird dann so ein Teig mit ein bisschen Salz und der wird ganz dünn ausgerollt und geschnitten und dann wird es in Fett ausgebacken und da kommt dann Sauerkraut drauf.
Sehr gut. Und Sauerkraut ist wieder, also was die Kircheln mit dem Fett quasi zerstören, macht das Sauerkraut
genau,
wieder.
Genau, Platteln machen die wieder gut.
Tropf. Klingt gut. Klingt sehr, sehr, sehr gut. Also, wir haben gelernt, das gehört alles zusammen. Das Wohlbefinden, das Körperliche und das Geistige. Im arabischen Raum ist, wie hast du gesagt, der Darm ist quasi der Sitz der Seele fast, oder wie?
Der Leber, ja. Die Leber ist der Sitz. Also, die haben das viel mehr, wie wir eben vom... Also, es gibt ja, ich will jetzt nicht sagen Volkskrankheiten, aber es gibt gewisse Sachen, auf die wir natürlich das ganz klassisch immer projizieren. Also wir haben tendenziell Erwachsene mehr Herzschmerzen, Kinder haben immer Bauchschmerzen. Das ist ganz spannend. Mhm. Die kriegen das quasi irgendwann anerzogen, dass eigentlich diese Organe unterhalb des Zwerchfells nicht mehr so wichtig sind. Aber jeder, der Kinder hat, weiß das, wenn man sie die Sachen nicht gut lokalisieren können, sagen Kinder, sie haben Bauchschmerzen. Und in anderen Kulturen, auch in asiatischen Kulturen und in arabischen Kulturen ist das deutlich mehr noch verankert, dass Gesundheit im Darm und in den Verdauungsorganen anfängt.
Was muss man sich sofort abgewöhnen, wenn man seine Leber und seinen Darm lieb hat?
Künstliche Zucker.
Okay. Da habe ich jetzt sehr viel Platz in meinem Kasten zu Hause.
Künstliche Zucker.
Also in Wahrheit ganz schlecht. Nur mehr Fruchtzucker, oder?
Ja, eben, wie schon gesagt, also nicht nur, dass wir sehr viel Zucker essen, ich meine, wir haben alle diese Unmengen an Light-Zero-Produkte und so weiter, die ja nicht zuckerfrei sind, sondern es sind eben Sweeteners, also Zucker, künstliche Zucker zugesetzt. Die können zum Teil aus zum Beispiel Mais gewonnen werden. Damit kann man dann sogar argumentieren, dass man keinen künstlichen Zucker zugesetzt hat, weil er eben aus Mais gewonnen wird. Oder er wird eben in der Industrie gezeugt. Und diese künstlichen Zucker kommen immer mehr in Verruf, weil sie extrem negative Auswirkungen auf unsere Gesundheit in allen Fällen haben. Und darum, also wenn Sie quasi gesund sein wollen oder man gesund sein will, dann soll man auf künstliche Zucker großzügig verzichten, falls möglich.
Unterscheidet das Mikrobiom und die Leber, unterscheiden die zwischen tierischen Produkten und nicht tierischen Produkten?
In der Verstoffwechselung ja, aber jetzt nicht im Sinne, dass, also die Frage, ob, wenn man es anders dreht, ob ein Vegetarier ein anderes Mikrobiom hat wie jemand, der Fleisch isst, ja, eindeutig.
Ein besseres?
Das ist eine schwierige Frage, die man so nicht beantworten kann, weil gut ist in solchen Dingen relativ, weil man einfach so eine große Menge hat und man nicht sagen kann, das ist richtig, das ist falsch, sondern es ist immer so eine Wechselwirkung. Im Endeffekt muss man schon sagen, dass Menschen Allesfresser sind. Das ist halt so. Und darum ist es, glaube ich, schon so, dass wenn man versucht, eben hochwertige Produkte zu setzen, Fleisch und Fisch nicht falsch sind. Nur eben auch da geht es um die Dosis. Wir essen natürlich jeden Tag Fleisch. Wir essen jeden Tag viel Fleisch. Wurstsemmel fangen wir mal so an. Aber das, also wenn man das quasi reduzieren könnte und das Fleisch vielleicht nur noch einmal in der Woche oder zweimal in der Woche ist, dann ist das, glaube ich, egal. Mhm.
Dein Magen knurrt wirklich. Jetzt hätten wir die Frau Professor was essen gelassen. Eine letzte Frage noch. Sind Tomaten gesund für den Verdauungstrakt?
Gemüse ist gesund.
Gemüse. Tomate jetzt nicht speziell, oder?
Nein.
Weil nächste Woche nämlich hier zu Gast bei Knoll vermittelt, dem Podcast bei Spar, ist der König der Tomaten, Erich Stekovic aus dem Burgenland. Die Tiroler, die starke Tiroler Phase muss er end haben, am Burgenlandler, nächste Woche. Vielen Dank.
Danke
Maria
auch.
Effenberger. Und bis nächste Woche. Langsam essen, gut kauen, wiederschauen.